Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien. Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung. Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Und jetzt geht's los.
Hallo, liebe Anna.
Suatika, liebe Martina. Wir haben die letzte Folge ohne dich bestritten, weil du warst in Thailand und ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Und bevor wir jetzt zu unserer heutigen Folge übergehen, noch eine kurze Zusammenfassung. Wir haben letzte Folge mit unserem Themenblock Lesbarkeit gestartet. Ich habe ein Gespräch gehabt mit Fabian Sever, wo wir über die verschiedenen Aspekte der Lesbarkeit gesprochen haben und wir haben versucht, ein bisschen nachzuspüren, was das eigentlich genau ist und was man alles darunter verstehen kann. Und dabei hat sich herausgestellt, dass es nicht die eine Lesbarkeit gibt, sondern es gibt viele verschiedene Arten davon. Und wir haben versucht, diese verschiedenen Aspekte einfach einmal anzusprechen und so ein grobes Gerüst aufzubauen. Und heute werden Martina und ich bei einigen Punkten vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehen. Und mich würde auch sehr interessieren, was Martina dazu zu sagen hat. Aber zuallererst, wie war es in Thailand?
Es war wunderschön, es war sehr, sehr warm im Vergleich zu Wien, wo es um die 0 Grad hatte. Ich habe 35 Grad plus genossen und ich bin ein Sommermensch, also für mich war es wirklich eine Freude, im Februar dorthin fahren zu können und es war umso schöner, weil ich das im Rahmen von meiner Arbeit machen konnte. Also ich konnte Arbeit und am Abend noch ein bisschen Sightseeing verbinden und das macht das Ganze natürlich noch viel spannender für mich. Ich konnte nämlich dort einen Workshop geben zum Thema Notfallplanung. Wir haben ja vor ein paar Folgen über das Thema gesprochen und ich konnte das jetzt sozusagen in der Praxis umsetzen, also mit den Studenten auch eine sehr nette Übung zu einem Wasserschaden simulieren und mit denen den dort erarbeiteten Notfallplan dann durchspielen. War sehr spannend und sehr lehrreich und ja, jede freie Minute, die ich am Abend halt hatte, habe ich dafür genutzt, mir jeden Tempel, glaube ich, in Bangkok anzusehen. Ich glaube, ich habe nicht alle geschafft, es gibt sehr, sehr viele, aber es hat mir wirklich gut gefallen. Also ich glaube, in ein paar Jahren muss ich wieder nach Bangkok und nach Thailand.
Ja, Thailand ist echt wunderschön, da würde ich auch sofort wieder hinfahren. Und um den Bogen zu unserer heutigen Folge zu spannen, haben wir auch schon das letzte Mal ein bisschen angerissen, dass wenn wir über Lesbarkeit sprechen, befinden wir uns im europäischen Sinn in einem gewissen Wertesystem. Und beispielsweise in Südostasien, in Thailand, sind vielleicht ganz andere Werte wichtiger bei der Erhaltung von Kunst und Kultur. Wie hast du das dort empfunden, Martina? Ist dir etwas Besonderes aufgefallen? Wir haben jetzt schon öfter über Nepal gesprochen und wissen, dass einfach dort andere Aspekte, andere Werte wichtiger sind.
Ja, an das Thema Werte habe ich öfters gedacht in Thailand und ihr habt ja auch in der letzten Folge wiederholt über Werte gesprochen, also Denkmalwerte, also Werte, die wir als Individuen oder als Gesellschaft Objekten oder Kulturgut zuschreiben, beziehungsweise auf Kulturgüter auch projizieren. Und für mich sind diese Werte etwas sehr Essentielles, weil es ist das, was Kunst und Kulturgut die Bedeutung gibt und das der Grund ist, warum wir es erhalten wollen, warum wir als Restauratorinnen uns ihre annehmen. Und diese Werte können ja einerseits durch materielle Eigenschaften zum Ausdruck kommen, wenn wir ganz klassisch an die Patina denken, die natürlich den Alterswert unterstreicht eines Materials, aber sie können auch immaterieller Natur sein. Wenn ich in Thailand an die diversen Rituale denke, die mit den Tempeln verknüpft sind und religiöse Praktiken, spiritueller Glaube, was man jetzt vielleicht nicht so greifbar irgendwo sehen kann, aber was natürlich diese Objekte und Kulturgüter enorm mit Wert auflädt. Ja, und da kommen wir gleich wieder, was du gerade gesagt hast, Europa und Asien. Werte sind natürlich etwas, was im kulturellen Kontext geografisch sehr stark variieren kann, aber auch je nach Epoche oder Zeit oder auch von Individuum zu Individuum komplett unterschiedlich sein kann. Also Werte, die du als besonders wichtig erachtest, können für mich eher sekundärer Natur sein. Also das finde ich einfach ein super, super spannendes Thema und Lesbarkeit hat halt für mich wirklich viel mit diesen Werten zu tun, mit diesen Werten, die wir Objekten zuschreiben, weil es bei Lesbarkeit für mich darum geht, diese Werte einerseits zu erkennen, aber auch dann nachvollziehbar und erfassbar zu machen. Das heißt, wenn wir die Lesbarkeit verbessern wollen, versuchen wir genau diese Werte, die wir Objekten zuschreiben, zu unterstreichen. Besonders Eigenschaften, die diese Werte mittragen, zu bewahren in irgendeiner Art und Weise. Und um das tun zu können, muss man sich natürlich diese Werte bewusst sein.
Genau. Ich finde, das ist mal extrem wichtig, von vornherein, wenn wir über Lesbarkeit sprechen, wirklich zu unterstreichen, dass es etwas sehr Individuelles ist. Und wie du gesagt hast, jeder bewegt sich in einem anderen Wertesystem. Und deswegen ist es, finde ich, auch sehr wichtig, bei einer Konservierung und Restaurierung sich wirklich darüber klar zu werden, was ist das Ziel. Und ich finde, das ist sehr eng natürlich mit der Lesbarkeit verknüpft, wie wir auch schon anhand der letzten Folge gesehen haben, anhand des Beispiels, dass gefühlt in jeder Dokumentation, wenn es um die Zielsetzung geht, steht meistens ein Satz dabei, dass man die Lesbarkeit verbessern möchte und dann wird vielleicht noch näher ausgeführt, mit welchen Maßnahmen das passieren wird. Aber damit man überhaupt dieses Ziel definieren kann, im besten Fall nicht nur auf sich alleine gestellt ist, welchen Wert man jetzt unterstreichen möchte, versucht man das ja gemeinsam im Team mit dem Auftraggeber, mit dem Bundesdenkmalamt, mit anderen Denkmalpflegerinnen gemeinsam zu eruieren. Und deswegen ist ja auch jede Konservierung und Restaurierung ein Einzelfall. Welche Werte sind hier wichtig? Was macht dieses Objekt besonders? Welche Funktion hat es oder hatte es oder könnte es in Zukunft noch haben?
Ich würde da vielleicht bei den Stakeholdern, mit denen du sprichst, schon auch die Community, also ich sag mal die Bevölkerung im näheren Umkreis mit einschließen, weil ich finde, die können auch nochmal Werte aufzeigen, die man mit einem Expertenblick, den die anderen Stakeholder vielleicht haben, nicht gleich erfassen können. Also, aber was du gesagt hast, ich glaube, es ist total wichtig, wirklich möglichst viele Leute damit einzubeziehen und möglichst viele Sichtweisen und Perspektiven darauf zu bekommen, dass man wirklich alle Werte erfassen kann und da ja nichts unter den Tisch fällt, wenn es dann um die Restaurierung geht.
Ja, ganz klar, dass das Umfeld auch eine wichtige Rolle spielt. Also gerade wenn wir jetzt über Museumsobjekte sprechen, dann führen wir Konservierungen, Restaurierungen für eine Ausstellung durch, wo wir natürlich die Kunstwerke Museumsbesucherinnen zugänglich machen. Sehr viele Fragestellungen und damit man da auch ein bisschen den Überblick behält, gibt es quasi sowas wie einen Wertekatalog. Vielleicht zählen wir da ein paar davon auf. Was du schon ein paar Mal angesprochen hast, ist der künstlerische oder der monetäre Wert. Ja, ein Beispiel für künstlerischer monetärer Wert, gerade bei sehr vielen gehypten zeitgenössischen Künstlerinnen, fällt jetzt ein bekanntes Beispiel Erwin Wurm ein und wo wir auch schon Institut für Konservierung und Restaurierung ein paar Objekte hatten von ihm, die restauriert worden sind, wo natürlich in diesem Diskurs oder Zusammenhang sehr wichtig ist, wenn die Künstlerinnen noch am Leben sind, dass die in diesen Wertediskurs und für die Entscheidung, wie diese Objekte restauriert werden sollen, mit einbezogen werden, weil dann natürlich die Frage ist, ist es eben interessant, dass man Gebrauchsspuren oder Altersspuren an dem Objekt sieht oder möchte man eher den entstehungszeitlichen Zustand bewahren oder wieder herstellen? Also das sind ganz unterschiedliche Werte.
Das ist eben auch genau das. Es gibt jetzt nicht natürlich nur einen Wert bei einem Objekt. Also jedes Kunstwerk ist normalerweise eine Vielzahl an Werten, die wir ihnen zuschreiben können. Und wie wir vorher auch gesagt haben, es kann ja auch individuell sehr unterschiedlich sein, wie die dann priorisiert oder gereiht werden. Und woran ich noch denken musste, es kann ja auch wirklich für Objekte sein, dass die Intaktheit des Objekts, auch wenn es vielleicht keine zeitgenössischen, sondern 50, 100, 200 Jahre alte Objekte sind, aber die Intaktheit, die Ganzheit auch einen sehr wichtigen Wert darstellt, speziell im religiösen Kontext. Das heißt, es da in der Restaurierung schon noch bedeuten kann, dass man viel weiter geht, was Ergänzungen angeht, was Rekonstruktionen angeht, weil einfach der Wert des Objekts darin besteht, dass es vollständig ist, dass es ganz ist, dass alle Attribute da sind, dass alle Gliedmaßen, wenn es eine figürliche Darstellung ist, da sind. Also das kann sich natürlich so dann auf die Restaurierung auswirken, wenn man sagt, okay, das ist der Wert, das macht das Objekt aus. Und im Gegensatz dazu, der auch schon oft angesprochene, glaube ich, in unserem Podcast, der Alterswert, der halt ganz eng natürlich mit der Patina, der Substanz, dem Material, dem wirklich dem Altaussehen unter Anführungszeichen des Objekts zusammenhängt. Also es ist genau dieses Alter, das das Objekt so bedeutsam und so aufgeladen für uns macht. Und wenn wir mit solchen Objekten natürlich konfrontiert sind, werden wir nicht das Objekt reinigen und freilegen, dass man auf der Grundsubstanz ist und keinerlei Patina oder Schicht dieses Alterns mehr auf der Oberfläche hat. Oder auch Ruinen haben ja eine Art von Alterswert, sind genau durch ihren ruinösen Charakter gerade so bedeutsam, so wertvoll für uns. Niemand wird, glaube ich, auf die Idee kommen, eine Ruine wieder vollkommen aufzumauern.
Ja, den Alterswert hast du jetzt sehr schön beschrieben. Im Zuge dessen ist mir aber auch noch der emotionale Wert eingefallen, gerade eben zum Beispiel als Erbstücke, Objekte, die jetzt eben keinen monetären oder künstlerischen Wert haben, aber einfach, weil wir persönlich verschiedene Erinnerungen damit verbinden, die uns wichtig sind, ist es auch natürlich für uns persönlich dann erhaltenswert oder auch brauchswert und mit dem eventuell damit verbundenen wissenschaftlichen Wert, die die Objekte dann besitzen können. Da geht es halt dann bei der Konservierung und Restaurierung darum, über die Konservierung hinaus, also Konservierung rein bestandserhaltende Maßnahmen zu einer Restaurierung, dass man wirklich das Objekt wieder gebrauchsfähig macht. Beispielsweise Uhren oder zum Beispiel Industrieobjekte oder Objekte, die wir vor allem im Technischen Museum finden. Also da ist es natürlich extrem interessant, im Zusammenhang mit dem erzieherischen Wert diese Objekte auszustellen, ihre Funktion zu zeigen, dass man eben auch sich viel besser darunter vorstellen kann, okay, wie hat jetzt eine Dampflokomotive funktioniert und das ist natürlich enorm wichtig.
Genau, im historischer Wert, wenn wirklich gewisse historische Ereignisse oder Persönlichkeiten mit dem Objekt und mit dem Denkmal verbunden sind und es da gewisse Eigenschaften gibt. Das plakativste Beispiel, glaube ich, was mir gerade einfällt, sind Einschusslöcher, die mit einer Kriegshandlung in Verbindung stehen an einem Objekt. Die würde ich natürlich dann im Zuge der Restaurierung belassen, also sichtbar machen, lesbar machen für den Betrachter, damit er auch eben diesen historischen Wert, diese Verknüpfung zu diesem geschichtlichen Ereignis herstellen kann, weil das einfach eine Bedeutungsebene ist, die uns das Objekt transportiert. Und weil du gesagt hast, emotionaler Wert, es gibt ja auch Werte, die daraus resultieren, dass man Objekte mit gewissen Persönlichkeiten verbindet. Da habe ich zum Beispiel auch ein ganz nettes Beispiel mal gesehen, ein Kleid, was Audrey Hepburn in Breakfast for Tiffany getragen hat. Dieses Kleid ist wahrscheinlich ein Kleid von der Stange, aber dieses Exemplar, das sie getragen hat, ist einfach so mit Werten aufgeladen, weil es mit ihr verbunden wird in diesem Film, dass es einen gleichzeitig enormen monetären Wert hat. Und sich einfach so von den allen anderen Kleidern, die sehr ähnlich ausschauen, unterscheidet. Also es ist halt wirklich total spannend, finde ich, wie Objekte zu ihren Werten kommen. Mit jeder Restaurierung oder mit jeder Entscheidung, welchen Wert wir lesbarer machen wollen oder welche Attribute wir bewahren wollen, die gewisse Werte mittragen, setzen wir einen Punkt in der Geschichte der Objekte. Also die Verantwortung, die wir in der Restaurierung tragen, ist schon enorm. Also wir machen das halt viel. Es ist ja nicht bei jeder Restaurierung, dass man jeden Wert eins zu eins durchgeht, sondern es passiert so intuitiv natürlich im Diskurs dann mit allen Stakeholdern und in der Erarbeitung des Konzepts. Aber irgendwie hat man die halt alle im Hinterkopf und sie beeinflussen seine Entscheidung.
Ja, mit jeder Restaurierung schreiben wir die Objektgeschichte weiter. Mir wird das auch immer bewusst, wenn wir uns Objekte anschauen und halt die Restauriergeschichte versuchen aufzuarbeiten, was halt alles schon daran passiert ist, welche Behandlungen sie erfahren haben. Und das ist immer extrem spannend, weil man hatte auch ein gewisses Wertesystem im Kopf, wie man sich früher für eine Art von Lesbarkeit entschieden hat. Und diese Art der Entscheidung würde man heute vielleicht so nicht treffen oder anders treffen, weil wir eben schon wieder andere Denkmalwerte haben. Also es ist auch wieder in diese ethische, moralische Richtung gehend. Und das finde ich eben auch spannend, weil wir tragen, wie du sagst, die Verantwortung und wir treffen auch eine Entscheidung und entscheiden uns für den Weg. Und in 50 Jahren wird das natürlich auch kritisch gesehen. Und das muss man sich auch immer bewusst sein und wirklich schauen, okay, was wird dem Kunst- und Kulturobjekt gerecht und was ist wichtig und was wollen wir eben zeigen und lesbar machen. Ja, was auch natürlich in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist, das hat eine Kollegin von mir heute gesagt, als ich erzählt habe, ja, wir haben heute noch eine Folge über Lesbarkeit und sie, haha, welche Lesbarkeit? Die von Dokumentationen. Ja, es ist sehr wichtig, nicht, dass Dokumentationen lesbar sind, sondern dass man ehrlich und gewissenhaft alle Maßnahmen, die man an einem Objekt setzt, dokumentiert und argumentiert, warum man sich für diesen Weg entscheidet. Und ja, das fand ich aber sehr witzig.
Das war jetzt sozusagen der Appell an alle Kolleginnen, die uns zuhören. Es hat mich sehr gefreut, mit dir auch nochmal in diese Thematik einzusteigen. Ich könnte stundenlang darüber reden. Ich finde es super spannend. Und wir werden uns auch in den nächsten Folgen noch dem Thema Lesbarkeit widmen. Unser Plan, eine Umfrage im Kunsthistorischen Museum in Wien zu machen, um eben genau bei den Museumsbesucherinnen und Besuchern, die eben auch eine wichtige Zielgruppe, was Lesbarkeit ist, angeht, zu erfragen, wie sie denn das sehen anhand ausgewählter Objekte. Wir werden am 5. März wahrscheinlich ab 10 Uhr in der Antikensammlung sein. Wir würden uns wahnsinnig freuen, einige unserer Hörerinnen und Hörer dort kennenzulernen, die auch Interesse haben an dem Thema und an unserer Umfrage teilnehmen möchten. Ja, liebe Anna, wir müssen uns gut vorbereiten auf alle etwaigen Rückfragen zu der Umfrage. Aber ich freue mich schon sehr und ich glaube, es wird ein paar spannende Einblicke geben, auch für uns.
Ich freue mich auch schon sehr. Und als Zusatzinfo, die Umfrage ist natürlich anonym und wir haben auch ein kleines Goodie vorbereitet. Also wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut und ansonsten berichten wir darüber in der nächsten Folge. Liebe Martina, danke für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna.
Bis bald, liebe Martina.